Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute ist einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands bei uns zu Gast. Manche nennen ihn sogar gerne das gute Gewissen der Süddeutschen Zeitung. Da bin ich mal sehr gespannt. Herzlich willkommen, Heribert Prantl.
Guten Morgen, Herr Berndt.
Schmeichelt Sie so ein Spitzname? Ärgert Sie das?
Ach, weder noch. Es gibt halt Zuschreibungen und als Journalist ist man ja gewohnt, dass man andere mit pointierten Bemerkungen und Beschreibungen bedenkt. Es gibt was Schlechteres als das gute Gewissen zu sein. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen mir selber gegenüber, weil man eigentlich so ungeheuer viele Themen beschreiben, bewerten möchte und man kann nicht bei allem so am Ball bleiben, wie man selber gerne möchte.
Ihre offizielle Bezeichnung lautet Leiter des Ressorts Innenpolitik und Mitglied der Chefredaktion. Je weiter man in solchen Jobs aufsteigt, desto weniger Zeit hat man normalerweise für den Journalismus, stimmt's?
Es ist ganz oft so, aber ich bin ein so begeisterter Schreiber. Und ich glaube, ich würde krank werden, wenn ich nicht mehr schreiben könnte. Und wenn es nicht anders geht, ich bin ein Frühaufsteher, dann stehe ich halt mal früher auf und das ist gar nicht so schlecht.
Welche Ihrer vielen Recherchearbeiten war für Sie persönlich die aufregendste?
Die Recherchearbeiten, die am aufregendsten waren, waren alle, die sich im Umfeld mit der deutschen Einheit bewegten. Ich war beispielsweise beim Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte am letzten Tag im Zimmer des Direktors, als dieses Gericht zusperrte und habe erlebt, wie die Richter sich verabschiedet haben, wie das Personal sich verabschiedet hat, bis hin zu ganz kleinen Dingen, dass die Sekretärin sagte, Herr Direktor, was machen wir denn mit der Kaffeekasse? Und solche Erlebnisse hatte man im Umfeld der deutschen Einheit viele. Also ein Staat stirbt und der andere Staat, die Bundesrepublik, übernimmt, aber man weiß noch nicht wie. Und diese Zwischenzeit zu erleben, war das Spannendste, was mir in meinem ganzen Leben passiert.
Wir wollen Heribert Prantl heute mal genauer kennenlernen. Seine Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung lesen Hunderttausende. Aber über den Menschen weiß man gar nicht so viel. Das wollen wir ein bisschen ändern. Und über sein neues Buch reden wir. Gebrauchseinweisung für Populisten heißt es. Viel Gesprächsstoff bis 12.
Die schönsten 80er. HR1, genau meins.
Heribert Prantl ist Jahrgang 1953, aufgewachsen im bayerischen Nittenau in der Oberpfalz, sein Vater Oberamtsrat und Stadtkämmerer, seine Mutter Schneidermeisterin. Und schon im zarten Alter von 15 Jahren soll er regelmäßig Artikel für die Lokalpresse geschrieben haben. Wie kann das sein, ohne jede Ausbildung?
Ohne jede Ausbildung. Das war Learning by Doing und ich bin glücklich, dass nie jemand diese Texte ausgegraben hat.
Ja, vielleicht kommt das noch.
Wahrscheinlich nach dieser Sendung, weil man natürlich ungeheuer viele Fehler macht. Man macht Berichte über Vereinssitzungen, über Pfarrgemeinderatsberatungen, über Stadtratssitzungen, über Vereinsausflüge, über die Feuerwehr und das war eigentlich mein Haupttrainingsgegenstand.
Das ist der Lokaljournalismus?
Der Lokaljournalismus, wie er leibt und lebt und wie er mir ungeheuer viel Spaß macht. Ich habe auch fotografiert, wenn der Bürgermeister einer 90-Jährigen einen Geschenkkorb überreicht hat, war der junge Prantl dabei, hat fotografiert, hat anschließend den Film entwickelt und die Negative an die Redaktion geschickt. Und das Allerschönste war für den 15-Jährigen der Kreisbrandinspektor. Eine Respektabilität in der Provinz hatte der Narren an mir gefressen. Der hat gesehen, dieser noch junge Mensch, schreibt eigentlich ganz ordentliche Berichte und erholte mich jedes Mal, wenn er irgendwo im Landkreis eine Sitzung zu halten hatte, eine neue Tragkraftspritze zu bestellen war, holte er mich ab, setzte mich an den Vorstandstisch und erklärte mir, was da passiert und wie die Feuerwehren funktionieren. Ich habe dann, es war natürlich nicht am nächsten Tag in der Zeitung, man musste das erstmal schreiben und dann musste man das eintüten und zur Post geben und dann war es 4 Tage später in der Zeitung, aber der Erfolg
andere
war
Zeiten. Ungeheuer. Ja. Andere 15-Jährige interessieren sich für Fußball und Mädels. Haben Sie die Phase übersprungen?
Nein, nein, nein.
Zumindest über Fußball haben Sie geschrieben.
Ich habe auch über Fußball geschrieben. Über Mädels habe ich nicht geschrieben. Aber da befindet man sich ja mit 15, 16, wie Sie auch wissen, in einem sehr kritischen und heiklen Alter.
Oh ja. Ich vermute mal, Sie sind in einem CSU-Umfeld aufgewachsen, wenn der Vater Stadtkämmerer war und Ähnliches.
Mein Vater war in den christlichen Gemeinden aktiv, in den Vereinen. Er war Kolping-Vorsitzender, ich dann auch. Und mein Vater war CSU-Stadtrat einige Zeit lang. Und von ihm ging der Spruch, er sei so schwarz, dass ihm der Ruß von den Ohren rausfällt. Aber er war ein aufgeschlossener Mensch. Ich meine, ich habe die CSU-Orientierung da nicht für mein Leben übernommen. Ich wurde dann ein eher kritischer Betrachter der regionalen und bayerischen Politik. Aber was ich mitgenommen habe von ihm, war doch eine sehr, sehr große Aufgeschlossenheit. Das war er trotz seiner politischen CSU-Fixierung.
Das heißt, gab es da keine Konflikte mit Ihrem Vater in dieser Phase dann, wo Sie sich freischwimmen mussten politisch?
Nein, eigentlich gar nicht. Er hat das akzeptiert und das ging bis hin, dann, ich war schon gut 30, als er zur Süddeutschen Zeitung ging und er meine Leitartikel las, die ich beizuschreiben angefangen habe. Und das war ja durchaus nicht auf der CSU-Linie.
Eben.
Und da war er voller Respekt über den Mut, wie er sagte, es denen zu zeigen und es denen zu sagen.
Aha. Was er selbst sich nicht zu sagen traute, oder?
Schon jemand, der das Wort schätzte. Aber jemand, der in der Zuspitzung schreiben kann, das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und im Zweifel war dann für ihn Politik etwas, das vielleicht jenseits sich des Horizonts der normalen Bürger abspielt. Und dass dann sein Sohn sich zum Sprecher der normalen Bürger macht, das hat ihm schon ziemlich gut gefallen.
Herr Robert Prantl über seine beruflichen Anfänge.
HR1.
Genau meins.
Aus diesem Mann hätte auch was Anständiges werden können. Heribert Prantl studierte Jura, Geschichte, Philosophie. Er legte beide juristische Staatsexamen ab. Und neben seinem Studium machte er dann auch noch die Journalistenausbildung, mehrere Volontariate. Das ist sehr unüblich. Konnten Sie sich nicht entscheiden? Waren Sie nicht ausgelastet mit Jura?
Ehrlich gesagt, mir war Jura zu langweilig.
Ach, warum haben Sie es dann studiert?
Weil mich das Funktionieren des Staates immer interessiert hat. Welche Mechanismen halten diesen Staatsapparat zusammen? Und irgendwann wurde mir dann klar, Ende des zweiten Semesters, eigentlich geht es ja darum, wie funktioniert der Kauf einer Zahnbürste? Wie schaut ein Kaufvertrag aus? Und dann begann das harte Studium, das trocken war, aber auch irgendwo in seiner Trockenheit faszinierend. Und um nicht ganz zu vertrocknen, habe ich mir daneben noch die Philosophie und die Geschichte.
Aber das sind, also das sind drei Baustellen, Jura, Philosophie, Geschichte und noch Journalismus. Sind Sie ein Überflieger? Wie haben Sie das geschafft?
Mir macht das Arbeiten Spaß und mir macht Schreiben Spaß. Und ich hatte bei der Juristerei das Gefühl, wenn du nicht was anderes machst, gehst du ein dabei.
Und Sie haben das ganze Studium durchgezogen, Sie haben als Rechtsanwalt gearbeitet, Sie haben promoviert, Sie haben als Staatsanwalt und als Richter gearbeitet. Als Richter hat man doch eigentlich ein höheres Ansehen als Journalist, oder?
Das hat mein Vater auch gesagt.
Hatte er Unrecht?
Er hatte Unrecht und über das Ansehen kann man sich ja streiten, aber man soll ja sein berufliches Glück nicht vom äußeren Ansehen abhängig machen, sondern davon, womit man sich wirklich wohlfühlt. Aber es ist natürlich so, Richter ist ein Beruf mit sehr hohem Sozialprestige und
absolut abgesichert.
Abgesichert und vor allem, man ist unabhängig. Steht ja auch im Grundgesetz.
Genau.
Der Richter ist unabhängig und meine ehemaligen Kollegen haben mich in den ersten Jahren schon gefragt, Mensch Prantl, jetzt warst du Richter, du warst einer von uns, du hast gesehen, wie unabhängig man arbeiten kann und jetzt bist du Angestellter. Und ich habe denen immer gesagt, und das war damals meine Erfahrung und ist es geblieben in nun fast 30 Jahren, ich fühle mich als Journalist mindestens so unabhängig wie als Richter. Mir hat in meiner Zeitung nie jemand Vorgaben gemacht. Und im Gegenteil, wenn ich jetzt über meine Zeit als Staatsanwalt reden müsste, welchen Einflüssen man da vor allem in politischen Angelegenheiten ausgesetzt war. Zu meiner Zeit war die große politische Auseinandersetzung diejenige um die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Ich war zuständig für die weiblichen Inhaftierten am Bauzaun von Wackersdorf und da waren die politischen Devisen, die sich juristisch auswirkten, schon sehr klar. Es gibt keine Einstellungen. Und wenn die Bauersfrau, die da bei der Demo mitmarschierte, noch so brav ist ansonsten und noch so bieder, es muss ein Urteil geben.
Kommen wir nochmal zurück zu den Berufen Journalist oder Richter. Vielleicht sind ja diese beiden Berufe aus Ihrer Sicht gar nicht so verschieden. Beide auf der Suche nach der Wahrheit. Gibt es da Parallelen?
Da gibt es schon Parallelen. Man urteilt natürlich auch mit dem, was man schreibt, gerade als Leitartikler. Wenn ich jetzt über Merkel schreibe, wenn ich über Schulz schreibe, über das, was die SPD, die CDU richtig und falsch macht. Es sind Urteile, die ich natürlich völlig anders formuliere.
Ein guter Leitartikel ist wie ein gutes Plädoyer?
Ja, ist ein gutes Plädoyer. Das heißt, ich überzeuge den Richter, in dem Fall das Publikum, den Leser, oder ich fordere ihn zum Widerspruch heraus. Und das ist mir auch lieb, weil das Schönste, was ein Kommentator leisten kann, ist den Leuten zum Gespräch verhelfen.
Oder ist es auch ein bisschen die Eitelkeit, die sie zum Journalismus brachte, weil man das viel größere Publikum hat als im Gerichtssaal? Man erreicht mehr Leute.
Und das wusste ich ja damals noch gar nicht. Ich hatte 6 Jahre etwa Juristerei hinter mir, 3 Jahre als Richter, 3 Jahre als Staatsanwalt, dann ging ich zur Zeitung und ich war ja in den ersten Jahren rechtspolitischer Kommentator. Die Aufgabe, die sich darstellt, ist, ein komplexes juristisches Problem so darzustellen, dass der Rechtsprofessor sagt, es ist zwar vereinfacht, aber es ist so durchaus richtig. Und die Standelfrau vom Viktualienmarkt sagt, jetzt habe ich es endlich kapiert. Diese Balance zu halten war eine Herausforderung und diese Herausforderung war am Anfang tatsächlich so, dass ich nicht wusste, ob ich es hinkriege. Meine ersten Kommentare, dafür habe ich nächtelang gebraucht und geschrieben.
War schon noch mutig, das Richteramt aufzugeben?
Ja, aber ich sagte mir selber, ich war damals 32, 33, jetzt machst du sowas noch. Wenn du dich an bestimmte Bequemlichkeiten gewöhnt hast und du bist 40, 45, machst du es nie mehr.
Herr Robert Prantl über seine Laufbahn.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Wer bei diesem Mann in die Lehre geht, bekommt eine gute Ausbildung, ganz bestimmt. Kürzlich aber stand eine skurrile Geschichte in der Zeitung. Ein SZ-Volontär wurde von seinem Vermieter abgelehnt mit dem Verweis, solange Prantl für die Süddeutsche schreibt, will er die Wohnung nicht an Mitarbeiter dieser Zeitung vermieten. Konnten Sie darüber lachen oder waren Sie empört?
Nein, darüber konnte ich schon lachen, zumal sich dann ganz viele, als es bekannt wurde, ganz viele Leserinnen und Leser gemeldet haben, die dem jungen Kollegen eine Wohnung angeboten haben, genau deswegen, weil er bei mir und mit mir arbeitet.
Kommt es oft vor, dass Leser sich beschweren über Ihre Kommentare?
Natürlich passiert es, dass sie mit Leserbriefen überschüttet werden. Natürlich kommt es auch vor, dass sie bedroht werden. Auch das ist in der heißen Asylzeit passiert. Vor ein paar Jahren habe ich es erlebt, dass ich am Bahnhof in Stuttgart ausgestiegen bin und da stürzt mir eine Frau mittleren Alters entgegen. Fragt mich, sind Sie Heribert Prantl? Ich sagte ja. Daraufhin beginnt sie auf mich einzuschlagen.
Echt?
Und schreit ich, Sie sind der Untergang Deutschlands. Ja, was will man dann machen? Ja. Man schaut
was
doch
haben
mal.
Sie gemacht?
Ich habe die Frau weggeschoben und bin möglichst schnell von dannen gelaufen. Es ist halt so, wenn man pointiert kommentiert und ein Kommentar, der die Leute kalt lässt, ist kein Kommentar. Man muss schon pointiert schreiben und wer pointiert schreibt, der spaltet auch. Und Aufregung ist ja etwas Nützliches, auch was demokratisch Nützliches. Wenn ich mich frage, wenn wir uns fragen, wozu gibt's Pressefreiheit? Dann gibt's die Pressefreiheit auch deswegen, weil man den Leuten zum Gespräch verhilft. Am tollsten ist es, wenn ihnen jemand sagt, wissen Sie, ich bin selten Ihrer Meinung, aber ich lese Ihre Sachen gern. Das ist ein Adelsschlag, okay. Glaube ich.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Wir gehen zurück in die 70er, Anfang der 70er Jahre. Uriah Heep mit Gypsy. Ach, jetzt grinst er ganz tief. An was denken Sie gerade? An wen oder was denken Sie gerade?
Da denke ich natürlich an meine erste große Freundin, an meine erste Liebe, an jemanden, den man angehimmelt hat. Und man war selber 17 und Uriah Heep besingt ja in dem Lied eine Gypsy Queen, also eine Zigeunerprinzessin, die von dem Sänger angehimmelt wird. Und man hat sich halt selber in der Position gesehen. Und wenn ich das Lied höre, denke ich ans gemeinsame Hausaufgaben machen. Und irgendwie kommt ein ganz eigenes Gefühl in einem hoch, ein bisschen nostalgisch, ein bisschen grinst man über sich selber. Es ist irgendwie schön.
Dann genießen Sie die kommenden Minuten. Gypsy, Uriah Heep für Heribert Prantl.
I was only 17. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. My father was the leading man. Said, you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go.
Genau mein.
In den politischen Debatten wird immer wieder gewarnt vor den Populisten. Meistens wird damit so eine Art moderner Rattenfänger gemeint. Deshalb dachte ich zuerst, der Titel des neuen Buches von Heribert Prantl sei ironisch gemeint. Gebrauchsanweisung für Populisten. Aber ich war überrascht. Für Sie ist das Wort Populismus gar nichts Negatives?
Der Titel soll natürlich ein Erstaunen auslösen. Und es ist ein durchaus doppeldeutiger Titel. Zum einen kann man ihn lesen, Gebrauchsanweisung für Populisten, wie gehe ich mit den Leuten um, die man üblicherweise Populisten nennt und die ich aber Extremisten nenne. Ich habe mir nämlich selber, als ich angefangen habe, über das Buch nachzudenken, eine kleine Aufgabe gestellt. Ich habe das Archiv gebeten, sie sollen raussuchen, meine Artikel, in denen ich das Wort Populist gebrauche.
Sie selber?
Ich selber. Mhm. Und habe festgestellt, Populist ist alles und jeder. Der Oscar Lafontaine und der Hugo Chavez und der griechische Regierungschef Tsipras und der Peter Gauweiler und Heiner Geißler, alle hat man schon irgendwann Populist genannt. Und ich dachte mir, wenn man das Wort so freigebig verteilt, dann verliert das seine Kraft. Das ist wie ein ausgeleierter Gummiring. Ich kann damit nichts mehr zusammenhalten.
Gucken wir das Wort mal genau an. Was kann der gewöhnliche Populist von Ihrem Buch lernen?
Der Populist ist für mich einer, der Politik leidenschaftlich und kapierbar vertritt. Insofern,
also was Positives.
Eigentlich was Positives. Eigentlich, ich habe ja vorher erzählt, wie ich Leitartikel schreibe, bin ich auch ein Populist. Ich bin jemand, der politische Inhalte pointiert, leidenschaftlich und möglichst verständlich aufschreibt. Das ist für mich was Wichtiges und was demokratisch Wertvolles. Deswegen läuft mein Buch darauf hinaus, zu unterscheiden zwischen dem demokratischen Populisten und dem populistischen Extremisten.
Und wo ist genau der Unterschied?
Der Populist, der Extremist ist, arbeitet mit Vorurteilen. Er appelliert an niedere Instinkte. Er definiert auf eigenartige Weise, das erleben wir zum Beispiel bei Herrn Trump, die für ihn sind, die sind das Volk. Und die gegen ihn sind, sie sind das Antivolk. Wenn ich so argumentiere, wenn ich so werbe, spalte ich das Volk und sorge ich für Feindseligkeiten.
Das heißt, eigentlich ist Ihr Buch ein Buch, wie gehe ich mit Extremisten um?
Wie gehe ich mit Extremisten um? Ich halte das Wort Populist für Menschen wie Gauland, Petri, Storch, Le Pen für ein verniedlichendes Wort. Und die Maske Populismus will ich gern wegziehen. Dahinter steht ein Extremist, dahinter steht ein Nationalist, dahinter stehen Menschen, Politiker, die die Grundrechte missachten.
Das würde Frau Köpetri jetzt empört zurückweisen.
Das kann sie gern zurückweisen, aber das kann man nachweisen in vielen Reden, in vielen Äußerungen, in der Art und Weise, wie man respektlos über Menschen redet, zum Beispiel über Flüchtlinge. Ich kann natürlich auch die Flüchtlingspolitik der CSU, und habe dies auch getan, massiv kritisieren. Aber es muss übrig bleiben, sonst wird es zur extremistischen Politik, eine Grundachtung vor dem Menschen, und ich muss ihm das Grundrecht zubilligen.
Und wer definiert, wo Verfassungsverachtung beginnt? Sie?
Ich versuche es zu beschreiben und habe dafür meine Kriterien. Ich bin ein Freund der Verfassung. Der Kern meiner Arbeit und das, was mich hält und was mich antreibt in der Arbeit, das ist der Versuch, den Grundrechten Geltung zu verschaffen. Und Politiker, die Grundrechte nur noch einem bestimmten Segment von Bevölkerung, von Menschen zusprechen wollen, sind mir in höchstem Maß suspekt. Dagegen arbeite ich.
Und Sie beschreiben, ein Gegenmittel gegen den Populismus oder Extremismus sei der Kompromiss. Wie wirkt dieses Gegenmittel?
Man muss verstehen, dass Demokratie aus dem Kompromiss besteht. Wer den Kompromiss verteufelt und sagt, es gibt nur die reine Lehre, der wirtschaftet politisch in den Graben.
Deshalb werben Sie für den Kompromiss.
Deswegen werbe ich für den Kompromiss und werbe dafür, dass Demokratie kein Durchhauen von Knoten ist, nach der Art von Alexander dem Großen. Da ist ein Knoten und ich nehme das Schwert und hau durch. Das ist die Politikmethode von Extremisten. Ich werbe dafür, dass Demokratie in einem sehr geduldigen Nesseln am Knoten besteht. Ich kriege den Knoten schon auf. Jeder, der Knoten in den Schuhbändern hat, weiß, wie das geht. Da geht man auch nicht mit der Schere hin und schneidet den Knoten durch, sondern man versucht, den Knoten aufzukriegen. Das Knoten aufkriegen ist Demokratie.
Dafür braucht man Geduld.
HR1, genau meins.
Heribert Prantl hat uns bereits einiges erzählt über seine journalistischen Anfänge. Und auf der anderen Seite des Schreibtisches saß damals ein Herr, der sich noch genau an den Schüler von damals erinnern kann. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Hallo.
Wann haben Sie sich das letzte Mal gesehen?
Ich denke, das ist so ein Dreivierteljahr her, so, wo wir gemeinsam Bratwürste gegessen haben in Ursensollen vor einem Vortrag.
Der Wolfgang Huschka.
Wolfgang Huschka, richtig.
Vom Neuen Tag, Chefreporter. Einer meiner sozusagen journalistischen Lehrer.
Heribert, grüß dich.
Ich grüße dich, Wolfgang.
Also, wir haben schon viel von damals gehört. Was war Ihr erster Eindruck, als dieser 15-jährige Schüler bei Ihnen Artikel schreiben wollte?
war, als ich gelesen habe, was er schreibt, da kommt einer, der hat Talent. Das war unverkennbar.
Wir haben es schon gehört, im Lokalkeld geht es ganz oft um das Vereinsleben, um die Feuerwehr, den Kirchenchor, das sind wichtige Themen im Lokalen. Ist der Heribert da ernsthaft mit umgegangen oder wollte er damals schon eigentlich lieber die Staatszusammenhänge kommentieren?
Nein, das wollte er nicht. Es gibt ja sehr oft in dem Beruf Leute, die von der Uni kommen und meinen, sie könnten dann unverzüglich Kommentare zur Lage der Nation schreiben. Das wollte er eigentlich nie. Er wollte genau das machen, was er dann auch gemacht hat. Nämlich erst einmal von klein auf anfangen und einmal schauen, wie schaut denn der lokale Bereich aus, was ist da alles zu tun. Und ich denke, jeder, der es in unserem Beruf zu was gebracht hat wie er, hat irgendwo dort angefangen. Also gleich mit Großstaaten geht in dem Beruf wohl nicht.
Ich meine, der Lokalteil ist wirklich das Feld für einen Journalisten.
So ist es.
Und wenn man jemanden hat wie dich, wie den Wolfgang Huschka, der wirklich auf behenderste Weise alle Genres beherrschte, von der blanken Nachricht bis hin zur großen Reportage, für mich war er ein Zauberer und ich habe unendlich viel von ihm gelernt und mir auch sagen lassen, was ich falsch mache. Und ich habe eigentlich damals mit 17, 18, 19 nie geglaubt, dass ich irgendwann mal bei der Süddeutschen Zeitung Leitartikel schreiben würde.
Und dann hat er ja diesen Umweg über die Juristerei gemacht. Wie haben Sie das eigentlich damals erlebt, als Sie feststellten, der Mann, der wird jetzt Rechtsanwalt?
Nee, er war nicht Rechtsanwalt. Er war Richter und Staatsanwalt in Regensburg. Und als wir das dann in der Redaktion mitbekommen haben, haben wir uns gedacht, na ja, schau mal an, jetzt macht er das auch. Und wir hatten eigentlich damals vermutet, er bleibt bei der Juristerei. Und wir hätten uns dann später vielleicht auch mal vorstellen können, muss man heute sagen, er hätte einen guten Landgerichtspräsidenten abgegeben, denke ich mal. Vielleicht auch später einen Justizminister. Das hätte er sicherlich geschafft. Das hätte auch einen guten Verfassungsrichter abgegeben, denke ich mal. Und hätte sich sicherlich...
Sie werden immer weiter befördert in 5 Minuten.
Es ist wunderbar, was man alles hätte werden können.
Justizminister.
Aber es gehen ja die Gerüchte, es ist ihm mal angeboten worden. Ich weiß nicht, ob er das bestätigt.
Über sowas darf man ja nicht reden. Ja, aber was noch nicht gesagt worden ist, Wolfgang Huschka sagt, da Justizminister hätte er werden können und vielleicht Gerichtspräsident und vielleicht Verfassungsrichter. Was für mich das Überraschendste war, das mir je passiert ist an Berufsperspektive. Ich saß in der Christmette im Kloster Schäftlarn.
Jetzt bin ich gespannt.
Hatte vorher meinen Weihnachtsleitartikel geschrieben, was zu den großen Freuden gehört. Also an christlichen Festtagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, so einen Leitartikel zu schreiben, der aus der Alltagspolitik rausgeht und der die großen Fragen behandelt über Sterbehilfe, über existenzielle Dinge. Hatte ich einen, glaube ich, ganz ordentlichen Leitartikel geschrieben. Dann kam Herr Nachter Abt zu mir her und sagte, Mensch Brandl, aus Ihnen wäre auch ein guter Bischof geworden.
Ja, das könnte man sich auch vorstellen, weil er ja bibelfest ist, so wie ich ihn einschätze und wie ich es weiß.
Nicht? Sollen wir das prüfen jetzt? Sind Sie bibelfest?
Ich denke, da wird wieder sattelfest sein bei der ganzen Geschichte.
Da bin ich einigermaßen sattelfest meine theologische Bibliothek ist eigentlich fast so groß wie die juristische.
Ehrlich?
Das ist etwas, das mich interessiert, ja.
Man sieht, okay. Er hat Multitalente, oder?
Also, ja, meine Bibel habe ich jetzt nicht dabei.
Nee, also ich hatte sie auch nie bei mir.
Ja.
Aber er stammt ja aus einem sehr christlichen Hause, von daher kann man das ja irgendwo auch nachvollziehen.
Wie oft haben Sie heute noch Kontakt?
Ja, immer wieder mal über Mail, gelegentlich, wenn er in der Gegend hier ist und hält irgendwelche Vorträge, dann fahre ich hin und dann gehen wir in irgendein Wirtshaus und essen, ja, was es hier so gibt an Spezialitäten. Und ich denke, vielleicht lässt sich das heuer mal einrichten, dass wir, das ist schon ein langer Plan, den wir Jahre vor uns herschieben, heuer mal zum Steinpilz zu suchen ausrücken.
Genau, die Oberpfalz ist A, ein Karpfenland, es gibt wunderbare Karpfen, B, wachsende Schwammerl wie der Teufel und dann gibt es wunderbare Bratwürste und es ist schon was Kulinarisches.
Wolfgang Huschka, der erste Lehrmeister des Heribert Prantl. Danke, dass Sie mitgemacht haben.
Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss, Herr Huschka.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Heribert Prantl, einer der prägendsten Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Man kann auch sagen, einer der prägenden Journalisten der Republik. Zum Beispiel war er auch an der Aufdeckung des CDU-Parteispendenskandals damals beteiligt. Man sagt Ihnen nach, Sie hätten auch mehrfach das Angebot abgelehnt, Spiegelchef zu werden. Stimmt das?
Na Gott, natürlich verhandelt man, kriegt man Anfragen und stellt sich dann auch vor, redet mit der Redaktion und mit den Entscheidungsgremien und... Am meisten gerungen habe ich ehrlich gesagt mit einem ganz anderen Angebot. Ganz frühzeitig, ich war noch kaum 3 oder 4 Jahre Journalist, kam das Angebot, ich war noch keine 40 Jahre alt, Chefredakteur der Badischen Zeitung in Freiburg zu werden.
Das interessiert Sie mehr als der Spiegel?
Nö, das hat mich damals interessiert. Mhm. Aber wir haben ja vorher darüber geredet, warum wird man Journalist? Journalist bin ich geworden, weil ich schreiben wollte. Als Chefredakteur einer großen, angesehenen Regionalzeitung schreibt man nicht mehr, man managt. Und beim Spiegel, ich weiß es nicht, was geworden wäre, wenn ich zum Spiegel gegangen wäre. Ich bin jetzt fast 30 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung und fühle mich so wohl und noch wohler wie am ersten Tag.
Und viele Spiegelleute feiern nicht das 30. Jubiläum,
oder? Die feiern nicht das 30. Jubiläum, vielleicht als normaler Redakteur, ja, aber ich bin, glaube ich, jetzt fast 20 Jahre lang Chef der Innenpolitik. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das so lang macht und vor allem, ob es mit so viel Freude macht. Und mir macht es ungeheuer viel Freude. Und es sind immer wieder neue Konstellationen und man hat neue Leser zu gewinnen und man hat sie für die eigenen Positionen zu gewinnen. Insofern sind auch Fragen, die man schon x-mal durchdekliniert hat, wieder neu. Und das ist was Faszinierendes.
Gleich werden wir noch mehr über Heribert Prantl erfahren, und zwar im HR1 Fragebogen.
HR1. Genau meins.
In seinen Leitartikeln kann Heribert Prantl seine Gedanken ausführlich darlegen. Das ist ein schöner journalistischer Luxus. Jetzt wollen wir mal kurz testen, wie er auf ein paar Stichworte reagiert. Kurz und knapp, der HR1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als renommierter Journalist ist
Leitartikel zu schreiben zu den Dingen, die mir gerade auf den Nägeln brennen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ach Gott, wann habe ich das letzte Mal Butter gekauft? Ich würde mal sagen, 1,50 €.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war meine erste große Reise, als ich als Jugendlicher nach Neapel fuhr und in Ercolano, in Ercolaneum Ausgrabungen machte.
Stolz bin ich darauf,
dass Juristen und Theologen sagen, der Mann hat Fachkunde und Sachkunde.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass man geduldig sein muss.
Mein Lieblingsessen.
Mein Lieblingsessen sind Leber- und Blutwürste mit Sauerkraut.
Oh. Ich hasse es, wenn...
Jetzt muss ich richtig überlegen. Ich glaube, ich hasse gar nichts Richtiges.
Das ist auch eine Antwort. Glück bedeutet für mich...
Wenn ich in Regensburg an der Donau stehe und auf die alte Stadt schaue.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass manchmal Leute zum Zug kommen, die man eigentlich nicht an der Spitze stehen lassen darf.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit dem US-Präsidenten Trump.
Aha, wirklich?
Ja, weil mich interessiert, ob der wirklich so tölpelhaft agiert und so rüpelhaft sich benimmt, wie man es ihm nachsagt und wie man es jeden zweiten Tag liest. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass jemand, der durch Wahlkämpfe gegangen ist, in denen er sich natürlich in bestimmter Weise inszeniert hat, dem Bild, das er von sich machen lässt, tatsächlich entspricht.
Sie müssten ihm nur ordentlich auf die Schulter klopfen, dann ist es ein guter Kumpel vielleicht.
Ja, und ganz besonders lang die Hand schütteln. Aber ich habe einen guten, festen Händedruck.
Das kann ich bestätigen. Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist vor einiger Zeit mal passiert, dass ich in einem großen Artikel über den Verfassungsgerichtspräsidenten Voskuhle eine Formulierung gebraucht habe, die den Eindruck erweckte, ich hätte selber mit ihm etwas gekocht. Und die Szene hatte ich mir erzählen lassen von einem seiner Kollegen. Und die Aufregung war groß und man tat so, als hätte ich jetzt bewusst irgendeinen Fehler geschrieben, um mich da groß zu inszenieren. Prantl ist auf Du und Du mit dem Verfassungsgerichtspräsidenten. Und da habe ich mich geärgert, dass ich nicht vorsichtiger war. Hat natürlich die Kritik gerne eingesteckt, wenn man einen Flüchtigkeitsfehler macht, muss man auch dazu stehen. Und wer die Hitze nicht aushalten kann, der darf auch nicht in der Küche arbeiten. Und ich arbeite in der Küche, in der viel brodelt.
Der Glaube
ist mir wichtig, weil man mit dem Zweifel immer wieder umgehen muss. Und meine größte Übung besteht darin, über den Glauben und über das Beten zu schreiben. Ich mache es gelegentlich an Festtagen und merke dann, dass es die Menschen mindestens so umtreibt, wie die sogenannte Politik sie umtreibt.
Das heißt, Sie beten selbst auch?
Ich bete gelegentlich selbst auch und manchmal merkt man gar nicht, dass man betet. Das sind halt Wünsche, die man äußert und Gespräche, die man führt.
Treue.
Am wichtigsten, glaube ich, ist die Treue zu sich selber und zu den Werten, die man vertritt und die man auch, wenn es problematisch wird, nicht verraten sollte. Manchmal sagen dann die Leute, du bist so ein Grundrechte-Heiliger. Aber für mich sind Grundrechte tatsächlich so etwas wie die 10 Gebote der Demokratie.
Faschingsprinz.
Faschingsprinz war ich auch mal.
Das klingt, als wäre das genauso peinlich.
Es ist eine andere Welt gewesen. Es ist die Welt der Provinz, es ist die Welt des kleinen Städtchens. Und man hat alles Mögliche gemacht. Und wir haben Faschingsveranstaltungen organisiert. Und da war der Brandl auch mal mit 18, 19 Faschingsprinz und hat getanzt, obwohl er es nicht gescheit konnte. Das ist mir vielleicht peinlich, dass ich Walzer tanzte und meiner Partnerin dauernd auf die Füße trat.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Herbert Brandl. Herzlichen Dank. Der nächste Musikwunsch, auch schon 30 Jahre alt, klingt aber heute noch unglaublich modern, nämlich Kraftwerk. Wie kommen Sie darauf?
Ach, das war so eine Musik, die man beim Hausaufgabenmachen gerne hörte. Und die tatsächlich für mich damals modern klang. Und wenn man sie heute hört, denkt man sich, Mensch, das ist ja immer noch modern, Jahrzehnte später. Also Musik, die irgendwie bahnbrechend war.
Autobahn. Herbert Brandl macht sich in seinem neuen Buch Gedanken darüber, wie man politischen Extremisten das Wasser abgraben kann. Jetzt machen wir es nochmal konkret. Sie sagen, wer etwas gegen Extremisten tun will, der muss aufs Land gehen. Warum das?
Für mich ist ein ganz großer und wichtiger Begriff Heimat. Nun schaut für jeden Heimat anders aus, aber ich glaube, die Extremisten haben auch deswegen Zulauf, weil viele Menschen das Gefühl haben, sie haben keine Heimat mehr, ihre Heimat zerbricht, sie sind entheimatet. Und besonders krass ist dieses Gefühl in der Provinz. Denken wir an die ostdeutschen Bundesländer, an die neuen Bundesländer, die ja in toto als Provinz gelten. Und da ist die Landflucht massiv, da ist die nächste Behörde 40 Kilometer weg, das Busnetz ist desaströs, es gibt keinen Bäcker mehr, es gibt kein Lebensmittelgeschäft mehr. Manche dieser Erscheinungsformen kennen wir auch aus den Landgegenden hierzulande. Und da bricht den Leuten was weg. Sie haben das Gefühl, es ist nicht mehr meine Welt. Und da fängt Politik gegen die sogenannten Populisten, die ich Extremisten nenne, an. Ich muss den Leuten das Gefühl geben und nicht nur das Gefühl, sondern ich muss was dafür tun, dass die Heimat Heimat bleibt. Das heißt, es muss ein Arzt in der Nähe sein, es muss ein Krankenhaus in der Nähe sein, es muss die nächste Verwaltungsbehörde in der Nähe sein. Das Gericht ist nicht 80 Kilometer weg oder 100. Es müssen Arbeitsplätze da sein. Es muss dafür gesorgt werden, dass, was auf dem Land noch viel schwieriger ist als in der Großstadt, Familie und Beruf vereinbar ist. All diese vielen Dinge sind Puzzlesteinchen, die Heimat konstituieren. Es ist ein Puzzle. Und jemand, der sich beheimatet fühlt, der fällt auf politische Rattenfänger nicht herein.
Manche würden ja eher das Gegenteil unterstellen, dass so eine ausgeprägte Heimattümelei der Boden sei für Fremdenfeindlichkeit.
Es geht ja hier gar nicht um Tümelei. Es geht darum, dass ich mich wirklich wohlfühle und dass ich sage, ich kann hier leben, ich kann hier arbeiten, hier ist meine Zukunft. Die Menschen sollen, wenn sie wollen, da bleiben können und sollen da eine Zukunft haben können. Und wenn ich diese Zukunft habe und mich beheimatet fühle, dann glaube ich, bin ich auch schneller bereit, den Menschen, denen die Heimat weggebrochen ist, Heimat zu geben, weil ich selber stabiler bin, weil ich nicht völlig verunsichert bin.
Können Sie so eine Entwicklung in Ihrer alten Heimat auch beobachten?
Ja, ich finde, Oberpfalz ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Die Oberpfalz hatte noch vor wenigen Jahrzehnten eine Winterarbeitslosigkeit von fast 50% und eine gigantische Arbeitslosenquote. Seitdem der Eiserne Vorhang gefallen ist, seitdem ein Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald geschaffen worden ist, seitdem die Straßenverbindungen gut sind, haben sich Betriebe angesiedelt. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt, glaube ich, bei 2,3%. Das heißt Vollbeschäftigung in einem Gebiet, das mal ein Armenhaus war. Und wenn die Menschen zum Beispiel in meiner Heimat der Oberpfalz sagen, es ist zwar Provinz, aber es ist eine Provinz, in der man leben kann, dann ist man nicht anfällig für die großen Vereinfacher, die sagen, ihr müsst bloß die Flüchtlinge draußen halten, ihr müsst bloß möglichst wenig Ausländer haben und schon geht alles vernünftig. Die Sündenbockpolitik, die die AfD und die Rechtsradikale und Rechtsextremisten reiten, funktioniert nicht gut oder funktioniert gar nicht, wenn die Menschen sich einigermaßen sicher und aufgehoben fühlen.
Haben Sie den Eindruck, der Hype um die AfD, der gerade nachlässt, ist schon bald wieder vorbei?
Ich glaube, der Hype geht zu Ende und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob diese Partei überhaupt in den Bundestag kommt. Und ich glaube schon, dass wir so etwas erleben wie ein Entzauberungsabenteuer. Die Menschen haben das Gefühl, die haben nicht die großen Lösungen und dann spielt Weltpolitik durchaus auch eine Rolle. Man erlebt Herrn Trump und wie Herr Trump, der das Weltbeispiel des Populisten ist, täglich Nachrichten produziert, bei denen es auch den normalen Bürger schüttelt. Und der Bürger, der jetzt ein, zwei Jahre lang der AfD zugeneigt war, ist jemand, der Sicherheit und Recht und Ordnung schätzt. Und jetzt erlebt man einen Großpopulisten, der Recht und Ordnung überhaupt nicht schätzt. Und ich glaube, das entsetzt viele Menschen. Und das schlägt sich auch in Wahlergebnissen nieder. Herr Wilders in den Niederlanden zum Beispiel hat sich ja als quasi Statthalter von Trump in Europa betrachtet und ist eingebrochen. Er hat den großen Erfolg nicht erzielt. Frau Le Pen hat den großen Erfolg nicht erzielt, weil, glaube ich, die Franzosen zu klug sind, um auf so simple Parolen reinzufallen. Und die Deutschen, denke ich, sind auch zu klug, um länger als 1,5 oder 2 Jahre den ganz simplen Parolen nachzulaufen.
Herr Herbert Prantl in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Heribert Prantl. Was tun Sie eigentlich, wenn Sie mal Abstand brauchen aus diesem ganzen politischen und journalistischen Betrieb?
Dann fahre ich Fahrrad, dann gehe ich spazieren oder ich lege mir eine wunderbare CD auf.
Und Sie haben auch ein Boot, habe ich mal gelesen?
Manchmal fahre ich dann in meine Heimat, nämlich Regensburg, Nittenau. Da fließt ein wunderbarer Fluss, der heißt Regen. Es ist ein Fluss, auf dem man wunderbar paddeln kann.
Und zur Entspannung schreiben Sie dann gleich das nächste Buch. Sie haben schon auch den Drang, mitzuteilen und weitere Dinge zu schreiben.
Ja, Schreiben ist was, das immer einen Kopf klar macht. Und diese Streitschrift Gebrauchsanweisung für Populisten habe ich auch deswegen geschrieben, weil ich mir die Zusammenhänge klar machen wollte.
Für sich selber?
Für mich selber erstmal. Weil ein Leitartikel ist ja ein relativ kurzes Skriptum. 138 Zeilen, widmet sich einem bestimmten Problem. Und dann mal zu versuchen, einen Bogen zu schlagen, die verschiedenen Erscheinungsformen zusammenzuschauen. Da den Trump, da Le Pen, da die Dinge, die in Italien passieren, in den Niederlanden, in Großbritannien. Und diese Dinge zusammenzulegen und sich dann zu fragen, was beobachtest du da, was folgerst du daraus? Es ist, sich den Kopf selber aufsperren.
Wir verschenken jetzt 3 handsignierte Exemplare des Büchleins Gebrauchsanweisung für Populisten. Das kann man an einem Abend durchlesen. Rufen Sie uns an, wenn Sie folgende Quizfrage beantworten können. In welchem Alter hat Heribert Prantl eigentlich angefangen, für die Zeitung zu schreiben? Haben wir ausführlich besprochen. 0800 155 4x die 1. 0800 155 4x die 1. Oder Sie versuchen es bei uns im Internet auf hr1.de. Der nächste Musikwunsch. Jetzt kommt für Sie auch etwas aus Ihrer Jugend. Jethro Tull. Locomotive Breath. Was verbinden Sie damit?
Ein Sitzen mit Schulfreunden und ein Schimpfen auf die Schule und auf die Lehrer und ein Reflektieren darüber, was man irgendwann mal vielleicht werden wird. Und die Jethro Tull Musik ist so eine, die ein bisschen einem spintisieren lässt.
Und was wollten Sie werden, als Sie das Lied gehört haben?
Es gab eine Zeit, und das glaube ich war diese Zeit, da wollte ich Filmregisseur werden. Ich hatte mich dann auch bei der Hochschule für Film und Fernsehen in München beworben und habe wirklich ein paar Monate damit gerungen, studierst du jetzt Jura oder gehst du an die Filmhochschule? Und dann hat mich mein Vater ein bisschen überzeugt davon und sagte, mach doch erstmal das Seriöse und das andere kannst du immer noch machen.
Und so ist es dann geblieben. Locomotive Breath für Heribert Prantl. Heribert Prantl ist zu Gast im HR1 Talk. Ich möchte noch ein Phänomen mit Ihnen besprechen. In der letzten Zeit wird ja immer öfter gewarnt vor den Fake News. Populisten würden mit ganz gezielten Lügen die öffentliche Meinung manipulieren. Sie selbst bezeichnen das in Ihrem Büchlein als Selbsttäuschung. Stimmt das alles nicht?
Ach, das ist ein Modebegriff geworden. Und es war ja erstmal so, das erste Wort war ja Lügenpresse.
Genau.
Man hat der seriösen Presse vorgeworfen, sie sei eigentlich unseriös. Und ich glaube, da muss man eigentlich selbstbewusst darauf antworten. Wenn ich am Samstagmorgen zum Semmeln kaufen gehe und dann jemand zu mir sagt, da kommt der von der Lügenpresse, dann bleibe ich kurz stehen und sage, Süddeutsche Zeitung bitte. Und dann ist der erstmal verdutzt. Ich habe nie Lügen beobachten können. Natürlich hat man Fehler gemacht, natürlich hat man selber Fehler gemacht, natürlich macht die Redaktion Fehler. Und vielleicht musste sich eine intensivere Fehlerkultur entwickeln. Einfach zu sagen, da lagen wir falsch. Bei Fake News, glaube ich, also Dingen, die ganz offensichtlich falsch sind und die bewusst gestreut werden, um Politik zu beeinflussen, dem muss man einen seriösen Journalismus entgegenhalten.
Also Sie haben nicht die Sorge, dass der Russe oder wer auch immer sich unseren Wahlkampf einmischen will jetzt diesem Sommer?
Nein, das halte ich für drastische Übertreibung. Es mag solche Versuche geben, aber da ist die Publizistik hierzulande stark genug, um sowas gegebenenfalls zu entdecken und entgegenzutreten.
Warum wird das alles so aufgeregt diskutiert im Moment?
Weil Aufregung so spannend ist. Und weil die Menschen verunsichert sind und weil man gerne alles Mögliche glaubt. Solange, bis man sich selber verliert in wüsten Spekulationen. Und darin sehe ich eigentlich auch die große Zukunft des Journalismus. Ich bin nicht der Meinung, die man auf allen möglichen Medientagungen hört, dass die große Zeit des Journalismus vorbei ist. Ich bin der Meinung, die große Zeit des Journalismus steht noch bevor.
Aha.
Warum? Weil das Internet so wahnsinnig viel an Informationen bietet. Sie haben eine gigantische horizontale Verbreiterung des Wissens. Aber der normale Mensch kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Er braucht Hilfestellung, er will Hilfestellung. Er fragt, ja, wem kann er trauen? Und wenn Sie dieses Vertrauen stabilisieren können, dann glaube ich, sind Sie diejenigen, die die Wegweiser einschlagen und den Leuten Orientierung geben. Und wenn Sie dreimal reingefallen sind auf sogenannte Fake News, wird man sich fragen, wo finde ich denn Nachrichten, Informationen, die ein bisschen stabiler und werthaltiger sind.
Sie haben ja gerade im Fragebogen selbst erwähnt, dass es Ihnen mal peinlich war, dass in einer Reportage der Eindruck entstand, sei, Sie hätten bei Herrn Voskuhle, dem Präsidenten des Verfassungsgerichts, am Küchentisch gesessen. Und da wurde dann auch so eine Fake-News-Debatte daraus konstruiert, so ein bisschen nach dem Motto Küchentisch-Affäre und Brandl tut so. Also was haben Sie daraus damals gelernt?
Dass man gar nicht vorsichtig genug sein kann beim genauen Schreiben. Es wäre ein Halbsatz gewesen zu sagen, das war ein Absatz in einem großen Porträt, das ich nach wie vor für ein sehr schönes Porträt halte.
Und es stimmt ja sogar, die Beschreibung dieser
Küche. Die Beschreibung stimmt, aber man konnte der Meinung sein, der Brandl saß selber da. Es hätte einen Halbsatz gebraucht, wie
seine Freunde erzählen,
dass seine Freunde erzählen, wie ein Richterkollege, der bei ihm mehrmals zu Gast war, erzählt. Punkt aus. Ja. Und diese Sätze, die Authentizität schaffen, sind wichtig. Das habe ich gelernt. Dass nicht einem ein Glaubwürdigkeitsstrick gedreht werden kann aus einer Nachlässigkeit.
Und jemand in Ihrer Position hat natürlich auch Neider, die darauf warten, dass man einen Fehler macht. Haben Sie das dann so erlebt, dass die Leute versucht haben, das dann so auszuschlachten, Brandl lügt?
Ja, natürlich passiert es. Und es wird mit einem das gemacht, was Journalisten auch mit Politikern manchmal machen. Das muss man aushalten. Und Übertreibungen gehören zum Geschäft und Zuspitzung gehört zum Geschäft. Das ist damals ein paar Tage auch mit mir passiert. Und es ist ganz heilsam, sowas zu erleben. Journalisten sind ja, was ihre eigene Person betrifft, wahnsinnig empfindlich, sind aber beim Austeilen oft ganz groß.
Sind Sie jetzt vorsichtiger beim Austeilen?
Nein, überhaupt nicht, weil ich, und das versuche ich auch meinen Journalistenstudenten oder bei einer Ausbildung zu sagen, man kommentiert nicht ad personam. Ich qualifiziere nicht jemand als Person ab, sondern ich bin hart und scharf, aber ich bin es in der Sache. Und die Unterscheidung muss man im politischen Geschäft treffen und das sollte man dann auch erleben, wenn man selber mal kritisiert wird. Man kann mich kritisieren, weil ich völlig falsch liege, weil ich einen falschen Eindruck erwecke. Aber man soll nicht sagen, der Brandl ist ein unglaubwürdiger Journalist.
Was ist der Unterschied zwischen einem Mitglied der Chefredaktion und dem Papst? Viele Unterschiede gibt es vielleicht nicht, aber einen kann man nicht leugnen. Chefredakteur ist man nicht auf Lebenszeit. Selbst Heribert Brandl nähert sich so langsam dem Rentenalter. Ich kann mir bei Ihnen so gar nicht vorstellen, dass Sie sich auf den Ohrensessel zu Hause freuen.
Ich mir auch nicht. Man ist auch dann Journalist, wenn man nicht mehr in der Chefredaktion sitzt. Und ich war lang genug nicht in der Chefredaktion und habe mich wohl gefühlt. Und ich werde mich wohlfühlen, wenn ich nicht mehr dort sitze und bin vielleicht auch ganz froh, wenn ich keine Konferenzen mehr leiten muss. Dann habe ich noch mehr Zeit zu schreiben, ich habe auch noch mehr Zeit, Vorträge zu halten, Kontakt zum Publikum zu halten, was Vorträge spannend macht. Das Erlebnis mit den Menschen ist noch unmittelbarer. Man kriegt die Reaktion nicht zwei Tage später, sondern unmittelbar. Es ist spannend und ich werde natürlich weiterschreiben und ich werde mir irgendwo ein Büro einrichten und werde der Journalist und Kolumnist und Kommentator Heribert Prantl bleiben.
Als freier Mitarbeiter für die Süddeutsche Zeitung.
Als Kolumnist, als freier Mitarbeiter für die Süddeutsche, als jemand, der vielleicht auch für andere Medien schreibt, als jemand, der Vorträge hält und vor allem als jemand, der Bücher schreibt.
Möchten Sie in München bleiben oder könnten Sie sich auch mal einen Tapetenwechsel vorstellen?
Ich denke, dass Berlin auch eine ganz schöne Stadt ist.
Sind Sie bestimmt auch oft, oder?
Ich bin oft in Berlin und Berlin ist das politische Zentrum, es ist der Regierungssitz, es ist die Hauptstadt, es ist der Ort, an dem das große Spiel gespielt wird.
Haben Sie schon so eine große publizistische Idee, an welchen Themen wollen Sie arbeiten?
Naja, es gibt ein paar Pläne, es gibt auch ein paar Gespräche mit Verlagen. Und wer das Gespräch jetzt verfolgt hat, weiß, welcher Begriff mich umtreibt, der kein tümlicher Begriff ist, sondern ein hochpolitischer Begriff, der Begriff Heimat. Und der fasziniert mich. Und die Frage, die ich mir stellen möchte und stellen werde, ist, wie schaut heimatliche Politik aus? Was ist Heimat in globalisierten Zeiten? Es gibt ja unendlich viele Antworten drauf. Und eine der schönsten stammt von einem heute ziemlich unbekannten Dichter, Johannes Urzedil, war ein Zeitgenosse von Brod und Werfel im Prag der 30er Jahre. Ein Dichter, der dann vor Hitler in die USA geflohen ist und dort geschrieben hat, der hat mal den schönen Satz geprägt, Heimat ist das, was ich schreibe.
Das ist ein schönes Schlusswort für diese Sendung, Herr Prantl. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ach, was ich gern mag und auch gerne sehe, ist Shakespeare. Und da gibt's den Abschiedsvers des Puck. Der geht in Englisch so. If we shadows have offended, think but this and all is mended, that you have but slumbered here, while these visions did appear. Und so weiter, und so weiter.
Das haben Sie seit Schulzeiten noch auswendig oder genießen Sie auch Shakespeare privat?
Ich war auch schon in Stratford-upon-Avon, habe mir dort den Julius Caesar angeschaut. Ich habe Theater gern und ich kann mir alles, was sich reimt, unendlich gut merken, ob in Englisch oder in Deutsch.
Wunderbar, da haben Sie mir was voraus. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Mein Name ist Uwe Bernd und wir wünschen noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.